Die Presseschau heute mit Mario Scala. Mario, über die andauernden Proteste im Iran. Auch nach dem mittlerweile zugegebenen Abschuss eines Flugzeugs wurde bereits viel geschrieben. Heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, die Rolle vieler Künstlerinnen und Künstler hervorhebt. Welche Rolle spielen die denn?
Eine wichtigere jedenfalls als bei den Protesten zuvor. Das sei neu, dass sich viele, die in Literatur, Theater oder Film beschäftigt oder bekannt sind, nun da einreihen und protestieren, sagt Romanist und Iran-Experte Aria Adli, der auch erzählt, dass die Demonstrationen neue Orte gefunden haben, dass jetzt auch an Universitäten protestiert wird. Künstler, Studierende, die gebildete Mittelschicht ist auf der Straße und die Proteste würden über rein ökonomische Fragen hinausgehen. Und es gehe auch nicht, so erklärt er, um den Absturz des Flugzeuges. Das ist nicht ungewöhnlich dort, dass Flugzeuge abstürzen, meint er, vor allem Inlandsflüge. Das liege daran, dass sie wegen der westlichen Sanktionen nicht mehr hinreichend gewartet werden können. Vielmehr ist es die Informationspolitik und das mangelnde Vertrauen in die Regierung. Und er macht den westlichen Lesern klar, auch die Kulturschaffenden dort wollen keine Demokratie nach westlichem Vorbild. Das würden hier viele denken, noch sei das sei ein großer Irrtum. Natürlich wollen sie eine freie Kulturszene, eine kritische Presse. Aber sie seien das gut-böse-Schema leid, also guter Westen hier, Naher Osten ist böse. Die Schriftsteller, die Theaterleute versuchen an der Grenze des Sagbaren zu sein. Dort bei ihrer Kritik, auch die Filmemacher hätten einen Stil der Indirektheit entwickelt, der scharfe Kritik mit leisen Tönen übt. Und das Ziel ist eben nicht eine Gesellschaft nach westlichem Vorbild, sondern ein offener und toleranter Iran.
Durchaus politisch geht es auch in der FAZ zu, Mario. Brennende Wälder in Australien, der Fall Siemens und die fossilen Energien. Was genau können wir dazu lesen?
Das gibt sehr klare Worte. Also das ist nicht mehr das politische Abwägen, das man hin und wieder noch liest. Der Feuilletonist redet Klartext. Joachim Müller-Jung meint, wir leben noch immer in einer ökonomischen Betonkultur. Anrühren, hart bleiben und grün drüber streichen. Auch der Siemens-Manager, der die Geschäfte mit der fossilen Industrie Australiens verteidigt, wird zitiert und der Autor fasst das zusammen. Nach außen grün geheuchelt, drinnen stramm auf Linie, die Zukunft muss warten. Die Klimaforscher kommen natürlich auch vor, die vorrechnen, dass das meiste an Kohl, Öl oder Gas im Boden bleiben muss, wenn denn das Schlimmste verhindert werden soll. Doch auf der anderen Seite, die fossilen Energien, sie werden weiter staatlich subventioniert und die Energiekonzerne investieren munter weiter in neue Techniken, um möglichst viel noch aus dem Boden zu holen. Die Wende zu sauberen Energien kommen nur als rhetorische Phrase vor, meint der Autor. Klimaphrasen, die nichts kosten und wie neuer Schaum auf altem Bier daherkommen. Aber es findet sich auch der dann wieder tröstliche Satz und vielleicht Hoffnung machende Satz, so naiv ist die Jugend nicht.
Dazu passt auch eine Debatte über das Unwort des Jahres. Die Jury gab bekannt, es sei das Wort Klimahysterie. Doch nicht alle finden das gut, Mario. Wie wird das kommentiert?
Durchaus kontrovers in der Tat. Die Süddeutsche Zeitung im Streiflichte wendet ein, Sprache sei immer dann besonders langweilig und trostlos, wenn sie ausgiebig im Wonnebad der Achtsamkeit versenkt werde. Und dieses Wonnebad ist hier dann wohl gefunden. Natürlich sei Klimahysterie ein hässliches Wort, nur erfunden, um völlig zu Recht empörte Klimaaktivisten zu diskreditieren. Aber mit Polemik dieser Art müsse man leben, ohne sie dann gleich abzumahnen. Die Rundschau hat das Unwort des Jahres gleich zu einem Titelbild verarbeitet, auf dem dann im Bild ein vom Feuer zerstörter Wald in Australien zu sehen ist. Und der Kabarettist Urban Priol ist im Interview, der in der Unwort-Jury saß, und er verteidigt das mit dem Hinweis, da werde ein ernstes Problem mit einer Persönlichkeitsstörung in Zusammenhang gebracht, und er erzählt, man war sich in der Jury schnell einig. Und diese bekommt dann großes Lob von der Taz. Die Bewegung würde ja schon, heißt es dort, in ihren Führungsfiguren zu einem guten Teil als weiblich wahrgenommen. Und da sei eine Kombination mit Hysterie ja wohl völlig inakzeptabel.
So, kommen wir zum Schluss zum Vatikan. Dort ist ein Streit ausgebrochen, aber laut Süddeutscher Zeitung ist es alles ganz einfach. Was wird da vorgeschlagen?
Es geht bekanntlich um die Frage des Zölibats, überall zu lesen. Das muss bleiben, keine Kompromisse, meint da wohl Benedikt. Der amtierende Franziskus könnte das anders sehen, nun wird gestritten. Papst und Gegenpapst heißt es da sogar dramatisch in der Überschrift. Und Gläubige treibt da die Sorge um, was daraus Schlimmes erwachsen könnte. Doch Gustav Seibt beruhigt die Gemüter, er meint, ist doch alles ganz einfach. Die katholische Kirche hat auch da diese schöne Regel, das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens. Und schon ist der Streit entschieden. Dieses Dogma wird 2020 übrigens 150 Jahre alt. Wetz und hier beweise es, so seibt seine institutionelle Weisheit. Also das Schreckensbild, dass sich katholische Würdenträger jetzt mit Pressemeldungen und endlosen Tweets attackieren, wird direkt gebannt, ist schon eine praktische Sache, so eine Unfehlbarkeit.
Eindeutig und nachzulesen ausführlich in der Süddeutschen Zeitung. Marius Skala, vielen Dank für die Kulturpresseschau von heute Mittwoch, den 15. Januar, in wenigen Minuten auch als Podcast zu hören auf hr2.de.
Die hr2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.